ARD.
Nunca pensé que me iba a costar tanto.
Ich hätte niemals gedacht, dass es mir so schwer fällt, von Null anzufangen. Aber ich glaube, ich habe ein wenig die Freude verloren, die ich früher hatte. Das geht bestimmt vorbei.
Das sagt der Argentinier Javier Villoldo. Er ist 52 Jahre alt und ist arbeitslos geworden. 20 Jahre hat er aber als Filialleiter bei der staatlichen Post in Argentinien gearbeitet. Jetzt wurden aber rund 50.000 staatliche Angestellte von Präsident Javier Milei entlassen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite feiert zum Beispiel die Maßnahmen des neuen Präsidenten wie der Unternehmer Mariano López.
Wir spüren Ruhe und Zuversicht. Man sieht, es zieht an. Langsam. Aber ja, es wird mehr.
Als Javier Milei zum Präsidenten gewählt worden ist vor einem Jahr, da war das Land in einer starken Wirtschaftskrise. Und der Wirtschaftsfachmann hat sich eben mit der Kettensäge inszeniert und war auch neu in der Politik. Wie sieht es aus nach einem Jahr Milei im Amt? Darum geht's heute in unserem Weltspiegel-Podcast. Den gibt es auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner.
Amo ser el tope adentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro.
Ich bin gerne der Maulwurf, der alles zerstört, der den Staat von innen zerstört. Das sagt der argentinische Präsident Javier Milei. Der Ultraliberale setzt eben auf den freien Markt und verachtet den Sozialstaat. Was hat sich in diesem einen Jahr seiner Präsidentschaft verändert? Darüber spreche ich mit der ARD-Korrespondentin Xenia Böttcher in Rio de Janeiro. Hi Xenia.
Hi Janina.
Javier Milei ist im Wahlkampf mit Kettensäge aufgetreten, hat sich da gut inszeniert. Wie tritt er denn jetzt so auf, nach einem Jahr?
Eigentlich ganz unterschiedlich. Also das, wofür ihn seine Wähler geliebt haben, das macht er auch immer noch. Das heißt, er macht so politische Shows, wenn man so will. Das heißt, lädt ein und dann gibt es eine große Bühne und es gibt krasse Rockmusik und er kommt und rockt mit seinen Wählern, als ob er auf einem Rockkonzert wäre. Dann erst geht er auf die Bühne hoch und dann singt er mal mit und gestikuliert wild und Viva la Libertad, carajo, brüllt er rein und redet dann auch manchmal am Anfang wie ein Löwe. Das ist ja das Bild, das er von sich selber hat und was seine Wähler von ihm haben. Er ist der Löwe. Aber er hat auch manchmal was sehr Professorales. Das heißt, wenn es dann so an das Politische geht, dann hat er oft die Lesebrille an und liest lange Vorträge ab von seinem Papier, lange historische Abschnitte. Das ist dann nicht mehr so unterhaltsam. Ich weiß dann auch nicht, wie das dann seine Wähler so finden. Da wird es dann stiller, sag ich mal.
Bevor wir gleich weitersprechen, habe ich noch ein paar Fakten zu Argentinien für euch. Argentinien ist mit einer Landesfläche von rund 2,8 Millionen Quadratkilometern das achtgrößte Land der Welt, hat rund 45,5 Millionen Einwohner. Das Durchschnittsalter beträgt rund 32,1 Jahre. Argentinien gehört zu der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, ist aber mit einem Bruttoinlandsprodukt von rund 654,9 Milliarden US-Dollar nicht auf der Liste der 20 größten Volkswirtschaften vertreten. Vor einem Jahr, als er gewählt worden ist, gab es ja eine schwere Wirtschaftskrise in Argentinien. Wie ausschlaggebend war das denn für seine Wahl oder hat das keine Rolle gespielt?
Das hat die absolute Rolle gespielt. Die Argentinier hatten es wirklich so satt, seit Jahrzehnten in einer Wirtschaftskrise zu leben, in der es nicht so schien, als ob es irgendwie einen Ausweg daraus gibt, außer dass noch mehr Geld gedruckt wird oder dass noch mehr Subventionen irgendwo gezahlt werden. Und Argentinien ist ja eigentlich ein rohstoffreiches Land. Das heißt, das Selbstbild der Argentinier ist, uns sollte es eigentlich sehr gut gehen und es geht uns richtig schlecht. Und als Alternative angetreten ist der ehemalige Wirtschaftsminister Sergio Massa. Und der war ja dann Teil der Politik, der Wirtschaftsminister, der dann verspricht, ich mache alles anders, aber wo die Leute gesagt haben, auf gar keinen Fall. Und dann kommt Milei als politischer Außenseiter, eigentlich ein libertärer Ökonom, der vor allem in der Pandemie berühmt wurde, weil er so gegen die Lockdown-Regeln war und der ein ganz wildes Auftreten hatte und wilde Sachen gesagt hat, sage ich mal, die sehr provozierend war oder sehr anders waren. Und haben Leute gesagt, das ist unsere Hoffnung. Wir wissen auch nicht, ob es mit dem klappt. Wir wissen gar nicht, was libertär heißt, aber dem trauen wir es zu, weil er Ökonom ist und weil er anders ist und weil er das wegfegen wird, was war. Und diese Kettensäge als Symbol, das hat vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen. Was mir übrigens neulich jemand in Argentinien gesagt hat, war, ich hätte sogar Mickey Mouse gewählt, wenn das die einzige Alternative zum Immergleichen gewesen wäre.
Das sind ja schon starke Aussagen. Ein Jahr ist er im Amt, er hat staatliche Subventionen gestrichen und auch Baumaßnahmen und viele Angestellte auch entlassen. Wie ist so seine Bilanz?
Die Bilanz ist, sagen wir mal, gemischt, aber fangen wir mal mit dem Positiven an. Also Milei hat es geschafft, die Makroökonomie zu verbessern. Das heißt, er hat die Inflation entscheidend gebremst. Und das war ja der kardinale Brennpunkt für die Argentinier. Diese Inflation muss aufhören und er hat sie tatsächlich massiv gebremst. Das heißt, wenn sie vor einem Jahr lag, die monatliche Inflation, also die Verteuerung von einem Monat zum anderen, die war im Dezember vergangenes Jahr bei 25%. Und jetzt ist sie etwas mehr als 2%. Das ist ein enormer Wandel, der herbeigeführt wurde. Das heißt, Preise sind plötzlich stabil. Das heißt etwas. Das heißt, man kann plötzlich rechnen, man kann plötzlich nach vorne planen und nicht wie sonst vorher alles sofort irgendwie in Dollar umwechseln oder sofort alles ausgeben, weil das Geld, das du heute hast, morgen schon nichts mehr wert ist oder noch weniger wert ist. Aber das heißt nicht, dass die Inflation nicht existiert. Das heißt, wir sind noch bei einer Inflation von über 160% im Vergleich zum vergangenen Jahr. Also wenn man das Jahr vergleicht, was die Verteuerung war. Das heißt, für viele Menschen sind die Produkte und die Lebenshaltungskosten, die sie brauchen, der klassische Einkaufskorb, unglaublich viel teurer geworden. Mieten sind gestiegen, die Rechnung für Strom, Gas, es sind ja überall Subventionen gestrichen worden. Und es ist alles enorm viel teurer geworden. Die Gehälter sind aber nicht entscheidend gestiegen, zunächst mal im weitesten Teil des Jahres. Und das hat jetzt dazu geführt, dass weniger Subventionen, alles ist teurer, die Gehälter gleichen die Inflation nicht aus über die weiten Teile des Jahres. Das heißt, die Armut ist gestiegen und die Menschen mussten sich richtig winden, um irgendwie um die Runden zu kommen. Aber die Armut ist zwischenzeitlich über 50% gestiegen. Sie war schon hoch, die lag schon bei etwas über 40%, aber dann war jeder Zweite betroffen. Und der Mittelstand ist abgerutscht ein Stück weit. Und wer schon unter dem Mittelstand war, dem ging es noch schlechter. Das heißt, politische Analysten sagen, eine Verbesserung des Lebens und der Lebensqualität ist bei der Bevölkerung noch nicht angekommen in diesem Jahr Milei. Aber sie sagen auch, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, es war ein Schritt in die richtige Richtung. Also viel, das ist jetzt die Frage, wen man fragt. Aber es wird von vielen so gesehen, es war der Schritt in die richtige Richtung. Es musste getan werden. Von hier aus kann es besser werden. Das sehen andere dann wiederum anders, aber so.
Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Bei wem kommen denn die Maßnahmen gut an?
Also sie kommen jetzt mal zunächst einmal bei den Menschen gut an, die zum Beispiel ein finanzielles Polster haben, weil sie Zugang zu Dollar hatten lange Zeit, weil sie Gehälter in Dollar bekommen haben, also die schon so eine gewisse Preisstabilität hatten oder die Eigentum haben und die jetzt nicht so stark diese Einschnitte und diese Verteuerungen zwar spüren, aber nicht so stark spüren. Und auf der anderen Seite kommen sie auch jetzt schon bei einer bestimmten Gruppe von Unternehmern an, die auch sagen, ich sehe jetzt hier Licht am Ende des Tunnels, nachdem erstmal im ersten halben Jahr sozusagen die Geschäfte komplett eingebrochen sind, weil die Kunden weggebrochen sind, weil alle Angst hatten um ihr Geld und was jetzt passiert und alles teurer war und man erstmal sein Geld festgehalten hat, kommen die Kunden jetzt wieder, die Preise sind stabil, da kann man Sachen nach vorne planen, man kann Dinge bestellen, plötzlich hat die Kreditkarte wieder Sinn, man kann wieder mit Schecks bezahlen, das war vorher undenkbar, wenn Preise so instabil waren und ständig an Wert verloren haben, Geld ständig an Wert verloren hat, gab es keinen Einsatz mehr von einer Kreditkarte, gab es keinen Einsatz mehr von Schecks. So, und da gibt es also jetzt erste Unternehmer, da habe ich einen Besuch, der heißt Mariano Lopez, den habe ich in einer Kleinstadt außerhalb von Buenos Aires besucht, der hat da ein kleines Unternehmen für Fenster und Türrahmen. Und der sagt zum Beispiel, ich sehe jetzt Licht am Ende des Tunnels, ich glaube, wir stehen jetzt so langsam wieder auf gesunden Beinen.
Wir spüren Ruhe und Zuversicht. Man sieht, es zieht an. Langsam. Aber ja, es wird mehr.
Also was meint er damit?
Er meint damit, dass er erstmals wieder in seinen Büchern sieht, dass mehr Geld reinkommt, als rausgeht. Und dass Kunden wiederkommen und dass er nach vorne planen kann. Dass er sagt, ich könnte mir vorstellen zu investieren, ich könnte mir sogar vorstellen, vielleicht mehr Personal einzuräumen. Er hat wieder ein bisschen mehr Geld. Er sieht, dass das Geschäft zurückkommt und er hat dieses Gefühl, und das ist wichtig, dieses Gefühl, es läuft jetzt gut. Der Markt hat sich beruhigt.
Und gibt es denn irgendwas, was sich auch für Mariano Lopez verschlechtert hat?
Ja, also natürlich hat auch der Unternehmer selber natürlich auch total gestiegene Stromkosten gehabt. Es ist dreimal so viel gezahlt worden. Das heißt, vorher haben sie durch die Subventionen für Strom nur sehr wenig gezahlt. Und jetzt zahlen sie deutlich mehr.
Das ist explodiert. Wir waren gewohnt, sehr wenig zu zahlen.
Er sagt jetzt halt einfach, das war seine Haltung generell zu ganz vielen Sachen. Es ging ja auch, der hat ja dann auch an dem Tag so ein Barbecue gemacht, also ein Asado gemacht. Und das heißt, er musste dafür Fleisch kaufen und ein bisschen Käse, ein bisschen Salat und so weiter und so weiter. Und auch für ihn sind natürlich die Lebensmittelpreise enorm in den Himmel geschossen. Und er hat zu allem immer so gesagt, na und. Ist halt so, jetzt sind das die reellen Preise. Dann müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter durch.
Du hast ja auch jemanden getroffen, der bei einer Post gearbeitet hat und dann seinen Job verloren hat. Wie ist das für den denn? Gibt es da ein soziales Netz? Wird er aufgefangen? Gibt es da Arbeitslosengeld?
Javier Milei hat ja selber gesagt, dass er etwa 50.000 staatliche Angestellte entlassen hat. Und ich habe einen von denen besucht. Und zwar nicht in Buenos Aires, sondern ganz weit davon entfernt, da, wo man gar nicht so richtig drüber nachgedacht hat, ob einen die Konsequenzen von der Politik in Buenos Aires treffen, nämlich in Patagonien, in dem kleinen Ort Corcovado. Das sind 2500 Einwohner und da gab es eben eine Filiale der staatlichen Post. Und da arbeitete Javier Villoldo, der von einem Tag auf den anderen per Fax gekündigt wurde. An einem Freitag nach der Arbeit kam das Fax, wo nichts gesagt wurde, wie es tut uns unglaublich leid, Ihnen mitzuteilen und wir wertschätzen Ihre Arbeit und Sie waren immer an vorderster Front und haben Ihr Bestes gegeben, aber leider. Nein, sondern es war einfach, hiermit werden Sie informiert, es ist jetzt Schluss. Er bekam natürlich eine Abfindung und jetzt muss er gucken und das tut er auch, weil das Javier ist, der ist 52 Jahre und der Ort ist klein. Der hat jetzt nicht unendlich viele Möglichkeiten, wo er sagt, so jetzt gehe ich da mal um die Ecke und finde einen neuen Job. Aber seine ganze Persönlichkeit ist nicht ein Typ, der sich jetzt damit abfinden würde, arbeitslos zu sein. Der nimmt jede Gelegenheit an. Patagonien ist ja dann auch bei Naturtouristen beliebt. Und da gibt es dann halt Rafting-Angebote, nicht sehr viel, aber es gibt es. Und wenn er dann einen Anruf bekommt, wo es heißt, möchtest du heute eine Tagestour machen, dann macht er die sofort. Wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, mit Touristen fischen zu gehen, dann macht er das sofort. Das sind immer hier 30 Euro und da 30 Euro. Aber er sagt, besser als gar nichts. Das heißt, er bemüht sich händeringend, aber in einem Umfeld, wo es gar nicht so einfach ist, sich neu zu erfinden. Es werden nicht so wahnsinnig viel mehr Touristen kommen. Der Ort ist über eine Schotterstraße zu erreichen. Da muss man ja erstmal hin wollen überhaupt. Man muss es überhaupt erreichen
wollen. Das dauert.
Aber er gibt alles. Genau, aber er gibt alles, um das zu machen. Und dann muss er aber gleichzeitig auch, das war meine Wahrnehmung, Janina, das muss ich noch kurz sagen, dieses abrupte Ende, dieses Abgeschnittenwerden, das hat ihn sehr getroffen. Das heißt, ich hatte ihn wahrgenommen als jemand, der auch darum kämpft, so ein bisschen aus einer Depression rauszukommen. Wo man sieht, dass dieser Effekt, wenn man so 20 Jahre an einer Stelle gearbeitet hat und einfach recht formell von jetzt auf gleich gekündigt wird, das hat bei ihm richtig seelisch zugeschlagen. Und trotzdem kämpft er darum, dass es jetzt weitergeht für ihn.
Ich hätte niemals gedacht, dass es mir so schwer fällt, von Null anzufangen. Aber ich glaube, ich habe ein wenig die Freude verloren, die ich früher hatte. Das geht bestimmt vorbei.
Da merkt man ja auch noch mal, dass er richtig angefasst ist. Jetzt warst du ja auch in diesem Ort. Und wie bemerken das da die Menschen auch und dass die Preise so gestiegen sind?
Also bei seiner Ehefrau Silvina, die war einkaufen und die dreht halt jeden Peso 5-mal um. Das heißt, sie war in einem kleinen Lädchen, sag ich mal, nebenan. Ein Gehalt ist jetzt weggefallen. Sie bekommt als Grundschullehrerin jetzt 700 Euro im Monat. Das ist gerade erst gestiegen. Vor kurzem waren es noch 400 Euro im Monat. Jetzt bekommt sie 700 Euro im Monat seit November. Da war für sie schon eben die Frage, nämlich zweilagiges Toilettenpapier. Ja klar, sowieso, aber dann ein bisschen die bessere Qualität oder die ganz einfache Qualität. Schokolade, vergiss es. Eiscreme, vergiss es. Hier eine Gemüsepackung. 4 Euro, zu viel. Übrigens, dieselbe Gemüsepackung hätten wir in Deutschland auch und die würde 2 Euro bei uns kosten. Viele sagen, die Preise sind jetzt europäisch, aber die Gehälter sind es nicht entsprechend, sagen Politjournalisten. Das heißt, alle knapsen und gucken halt und sagen, ich kaufe jetzt noch das Notwendigste ein. Das, was ich wirklich zu 100% brauche, mehr geht nicht. Und im Ort hat man natürlich jetzt seine Post verloren. Und um zum nächsten Ort zu gelangen, mitunter mit Schotterpiste, die man fahren muss, muss man erstmal 70 Kilometer in die eine Richtung fahren und dann 70 Kilometer wieder zurück, um da seine Post aufzugeben.
Viele Junge halten ja auch immer noch zu Milei oder er hat ja auch gute Zustimmungswerte. Warum ist das so?
So ein bisschen so, wie ich dir das vorhin beim Unternehmer erzählt habe. Der Hauptschmerzpunkt war die Wirtschaft und da hat sich was entscheidend verbessert. Und das ist das, warum ihn sehr viele Leute sehr gut finden. Und dann hat er dieses sehr jugendliche Auftreten, dieses sehr verrückte Auftreten. Er beherrscht extrem gut die sozialen Medien. Er ist sehr präsent in den sozialen Medien und beherrscht sozusagen die Debatte. Er hat so ein Feindbild geschaffen, wo man gesagt hat, dass es euch schlecht ging, hing immer mit der alten Elite zusammen. Und die jage ich jetzt eben mit meiner Kettensäge davon und bin dabei und schaffe das auch. Und das alles kommt ganz gut an, muss man einfach sagen.
Was macht das mit einem Land, wenn man da jetzt so einen Präsidenten hat, der auch so polarisiert? Was bedeutet das für die Gesellschaft?
Die Menschen haben Milei gewählt, eigentlich damit er die Wirtschaft auf Vordermann bringt. Was er nie verhohlen hat und was irgendwie sozusagen ein bisschen so ein Beifang war, was vielen Argentiniern nicht so wichtig war, ist das, was Milei selbst den Kulturkampf nennt. Und den er eigentlich immer wieder ausruft, wo er recht grob sozusagen die alte politische Elite, etablierte Medien, Journalisten allgemein werden als korrupt, Politiker als Dreck, Parlamentarier, die nicht nach seinem Willen agieren, als Ratten dargestellt. Er ruft dazu auf, dass die politische Rechte sozusagen wieder die politische Agenda bestimmen muss und die Kultur eines Landes bestimmen muss. Und das führt dazu, dass das Land sich in einer Art und Weise polarisiert, wie es das so vorher noch nicht gegeben hat. Das heißt, wir können da eher eine Analogie ziehen, also zu dem, was in den USA schon sehr weit fortgeschritten ist und global ja auch insgesamt passiert, was man auch hier in Brasilien sieht, dass die Gesellschaft komplett polarisiert ist. Und das war für Argentinien jetzt aber nicht so bislang. Und das wird jetzt aber langsam so, weil da ist ja quasi ein Teil der Gesellschaft wird verteufelt. Wer ein Umweltaktivist ist oder Klimawandel wird ja von Milei als sozialistische Lüge beschimpft. Feministinnen sind für ihn ein Krebsgeschwür, bezeichnet er so. Das heißt, damit wird eine Stimmung geschaffen, die es vorher so nicht gab. Und das ist ein Nebeneffekt, den vielleicht viele Argentinier gar nicht so richtig wahrnehmen. Viele sagen, ach, der redet doch nur. Man muss auf das gucken, was er tatsächlich politisch tut. Aber das, was er redet, prägt ja auch die Menschen und macht etwas mit der Gesellschaft.
Danke, Xenia, dass du uns eingeordnet hast, wie die Bilanz nach einem Jahr Milei ist und was das für Argentinier und die Stimmung in der Gesellschaft bedeutet. Danke.
Sehr, sehr gerne.
Die Frage ist ja auch, was bedeutet die Politik von Milei für die EU, gerade auch im Hinblick auf das abgeschlossene Mercosur-Abkommen? Das erklärt uns Günther Mayhold vom Amerika-Institut der FU Berlin. Hallo, Herr Mayhold.
Hallo, Frau Werner.
Christian Lindner hat letztens gesagt, ein bisschen Milei würde Deutschland auch gut tun. Wie würden Sie das denn einschätzen für Deutschland, wenn jetzt ein bisschen mehr Milei tatsächlich kommen würde?
Als sicherlich störend, weil die deutsche Tradition ist natürlich, dass der Ausgleich gesucht wird, dass der Konsens gesucht wird, dass sich die Tarif- und Sozialpartner einigen, dass keine langen Streiks kommen, dass man nicht mit Sondervollmachten und Dekreten versucht, quasi mit der Milei'schen Kettensäge Entscheidungen herbeizuführen. Und insofern ist es sicherlich ein systemfremdes Vorgehen, das hier vorgetragen wird. Und die Frage ist, ob die Gesellschaft sowas akzeptiert oder ob es nur eine Programmaussage für den Wahlkampf bleibt.
Milei ist jetzt ein Jahr im Amt. Was sind denn so seine Ziele?
Nur sein zentrales Ziel war ja Stabilität, insbesondere wirtschaftliche Stabilität in dem inflations- und krisengeschüttelten Land Argentinien herzustellen. Dies bedeutete vor allem die Reduzierung der Inflation. Das scheint zunächst einmal gelungen zu sein. Gleichzeitig aber auch eine massive Reduzierung der Staatsausgaben, indem eben die Defizite zurückgeführt werden. Dies hat er eben durch die Entlassung von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erreicht und zudem eben auch mit Reduzierung von staatlichen Einrichtungen, Ministerien, hat viele finanzielle Einschränkungen für Universitäten, für Kultureinrichtungen in seinem Omnibusgesetz zugrunde gelegt, sodass eben jetzt die Zahlen, die sich auf die fiskalische Dimension seines Programms beziehen, positiv sind, aber es fehlen natürlich noch viele andere Schritte, insbesondere im währungspolitischen Bereich, im außenwirtschaftlichen Bereich und letztlich natürlich die Frage, wie kommt eine so stark eingebremste Ökonomie letztlich wieder ins Laufen? Wer wird investieren? Wie kann Wachstum erzielt werden, um aus der reinen Bremsphase wieder herauszubekommen?
Im Wahlkampf hatte Milei ja auch noch versprochen, dass die Eliten für die Sanierung der Wirtschaft bezahlen müssen. Ist das denn wirklich so? Kann man das nach einem Jahr so sagen?
Das ist schwierig zu sagen, weil natürlich, wer ist Elite in diesem Land? Wir haben eine Agrarelite, die entscheidend darauf setzt, ihre Produkte wieder auf den Märkten internationaler Art unterbringen zu können, das aber wegen der Überbewertung des argentinischen Peso nicht zu entsprechenden Preisen tun kann. Es gibt eine Wirtschaftselite, mit der er eigentlich eng zusammenarbeitet, weil er ja die Unternehmer als die eigentlichen Helden der Wirtschaft sieht. Wogegen er sich wendet, ist die politische Elite, die er eben relativ stark in den traditionellen Kreisen des Peronismus sieht, um Frau Kirchner, einer seiner Vorgängerinnen herum, und gegen diese politische Kaste, wie er es immer nennt, will er vorgehen. Die will er eben sozusagen als die Quelle der Korruption im Lande systematisch aus dem politischen Geschäft herausbringen.
Bevor wir gleich über das Mercosur-Abkommen sprechen, erkläre ich erstmal, was das genau ist. Also, der gemeinsame südamerikanische Markt, auf Spanisch Mercado Común del Sur, kurz Mercosur, ist ein regionaler Zusammenschluss von Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Und mehr als 20 Jahre lang wurde über das Freihandelsabkommen verhandelt. Die EU will Vorteile für die heimische Produktion, indem nämlich europäische Unternehmen ihre Produkte günstiger in den Mercosur-Ländern verkaufen oder von den Importen aus den südamerikanischen Ländern profitieren können. Zum anderen geht es aber auch darum, sich unabhängiger von China und den USA zu machen und mit anderen Regionen der Welt bessere Handelsverbindungen zu knüpfen. Mit dem Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten entsteht die größte Freihandelszone der Welt. Was heißt das denn genau? Und wie profitiert Argentinien auch davon?
Ja, hier sehen wir so ein bisschen den Pragmatismus von Milei, weil er ja während seines Wahlkampfes gesagt hat, er will aus dem Mercosur austreten und dieses Abkommen will er nicht machen. Letztendlich hat er sich dazu entschlossen, da auch zuzustimmen, weil eben insbesondere die argentinische Wirtschaft darauf angewiesen ist, Impulse zu erfahren, indem sie sich neue Märkte erschließt. Und dazu könnte natürlich dieses Abkommen beitragen, wenn es denn in übersehbarer Zeit dann auch ratifiziert wird. Argentinien setzt darauf, dass es eben seine Agrarexporte besser auf den europäischen Märkten positionieren kann und insbesondere auch strategische Rohstoffe, die Europa benötigt, wie etwa Lithium, durch Investitionsmöglichkeiten für europäische Unternehmen stärker auf den Märkten positionieren kann, um damit eben auch Devisen zu erwirtschaften, die eben dem Land systematisch fehlen.
Heißt das denn jetzt nur Gutes für Europa oder könnte es auch sein, dass sich Produkte in Deutschland verteuern werden?
Im Prinzip müsste davon ausgegangen werden, das geht natürlich nach einzelnen Produktkategorien, dass im Schnitt eine Verbilligung stattfinden müsste. Da gibt es ja auch einen entsprechenden Plan, dass das in verschiedenen Schritten erfüllen soll, je nach der Sensibilität der europäischen Märkte für die jeweiligen Produkte. Aber es kommt natürlich hinzu, und das ist das, was den Abschluss des Abkommens etwas verzögert hat, dass die Europäische Union natürlich gewisse Sozial- und Umweltstandards berücksichtigt sehen möchte, insbesondere eben bei Fleisch, bei Soja und anderen Agrarprodukten, die eben nicht genmanipuliert auf die europäischen Märkte kommen sollen.
Javier Milei und Donald Trump sind ja auch gute Buddies, sie zeigen sich auch oft. Profitiert Argentinien davon, dass es eben diese enge Verbindung gibt? Oder kann es auch schaden?
Ja, zunächst ist das sozusagen die andere Seite von Millet, seine ideologische Seite, wo er eben zum einen deutlich machen will, Argentinien müsste wieder eine Großmacht werden, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall sei. Und deswegen sei ein Schulterschluss mit dem Westen das Entscheidende. Er möchte gern auch ein Freihandelsabkommen mit den USA abschließen und setzt dabei eben auch auf wichtige Elemente, die wir auch bei Trump finden, Wiedereinstieg in die Atomenergie, der Versuch eben klarzumachen, dass es den Klimawandel eigentlich gar nicht gibt. Also alles Elemente, die in die ideologische Nähe von Trump bringen. Und dies entspricht durchaus früheren Erfahrungen. Wir hatten ja auch mal einen Präsidenten Menem, der dann mit den USA sehr eng zusammengearbeitet hat. Aber letztlich ist die Frage, ob sich Trump hier groß engagieren wird für Argentinien, weil natürlich für ihn die eigentlichen Herausforderungen in anderen Weltregionen liegen. Und es könnte sich eben erweisen, dass Milei hier seine eigene Rolle etwas überschätzt.
Ein Jahr Präsidentschaft von Javier Milei. Wohin steuert das Land? Was sagen Sie?
Nun, bislang ist es so, dass ca. 50% der Bevölkerung positive Erwartungen mit seiner Präsidentschaft in Argentinien verbinden. Und dem hat sich auch das Parlament nicht verschlossen und eine Fülle von Sondervollmachten von ihm akzeptiert und ihm zugestimmt, obwohl seine eigene Partei da kein großes Stimmgewicht einbieten kann. Alles deutet jetzt oder strömt zu auf die im Oktober nächsten Jahres stattfindenden Parlamentswahlen, wo Milei versuchen will, mit seiner Partei nun auch Mehrheiten in den entsprechenden Organen des Landes zu erreichen. Und bis dahin muss er eben den Kurs noch halten, der den Leuten verspricht, dass die Stabilisierungsmaßnahmen ein notwendiges Opfer sind und dass es danach wieder aufwärts geht. Und da liegt genau das zentrale Problem. Wie bekommt er es hin, dass der Bäcker am Eck, dass die verschiedenen Klein- und Mittelunternehmen wieder Hoffnung schöpfen, dass sie letztlich auf dem Markt bestehen können und dass es nicht zu einer Überflutung des Marktes mit Importen aus dem Ausland kommt. Wir haben ja noch immer die Forderung von Milei und seinen Ansatz, die Dollarisierung in Argentinien voranzubringen und die Zentralbank abzuschaffen. Da liegen eben wirklich noch sehr große Brocken, die eben auch gegen sein eigenes Programm wirken könnten. Insofern spielt er auf Zeit und muss auf Zeit spielen, um zumindest bis zu den Wahlen sein bisheriges Modell noch weiterzuführen, bevor dann die nächste Schockwelle kommt.
Vielen Dank, Herr Mayhold, dass Sie uns nochmal eingeordnet haben, was ein Jahr Präsidentschaft von Javier Milei bedeutet. Danke.
Danke Ihnen.
Und das war's auch schon wieder mit dem Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Und jetzt habe ich auch noch einen anderen Podcast-Tipp für euch. Und zwar, das Wirtschaftsmagazin von WDR 5 beleuchtet die ökonomische Politik der Regierung von Javier Milei, welche seiner Wahlversprechen, insbesondere die Senkung von Staatsausgaben und Inflation, hat der neue Präsident eigentlich bisher umgesetzt? Und wie wirkt sich seine Politik auch auf die argentinische Bevölkerung aus? Das findet ihr alles in dem Wirtschaftsmagazin von WDR 5. Den Link findet ihr in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung. Habt ihr aber auch mal ein Thema, wo ihr sagt, macht das doch mal bitte, berichtet darüber. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, Anregungen, Kritik habt, Feedback. Das könnt ihr gerne machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Da könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagmittag, der 19. Dezember.